Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute nochmal die Leute insbesondere begrüßen, die zu Hause am Livestream den Gottesdienst mitverfolgen. Mittlerweile vergisst man das nämlich schon, dass da nicht nur die zuhören, die hier sitzen, sondern auch die zu Hause. Ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat. Und ich habe so gedacht, während wir gesungen haben, es war ganz gut, dass du den Titel der Predigt nicht genannt hast, weil ich glaube, das hätte uns abgelenkt vom Lobpreis. Ich möchte nämlich heute die Predigt unter folgende Frage, unter folgendes Thema stellen. Wie viel Magie verträgt der Glaube? Wahrscheinlich wärt ihr an diesem Wort Magie hängen geblieben und hättet euch, zumindest die, die sich ein bisschen besser in der Bibel auskennen, gedacht, der Glaube verträgt wahrscheinlich gar keine Magie, denn Gott hat doch gesagt, wir sollen keine Magier, keine Geisterbeschwörer, Wahrsager und so weiter befragen. Das steht nämlich an mehreren Stellen im Alten Testament, vor allen Dingen in den Mosebüchern. Eine Stelle habe ich mal rausgesucht, auch aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18. Da gebietet Gott, niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie betreiben. Und ich möchte euch heute natürlich auch nicht dazu einladen, Magie zu betreiben, sondern eher genau das Gegenteil. Ich möchte uns einladen, darüber zu reflektieren, wo sich auch in unserem Glaubensleben der Hang zum magischen Denken versteckt, beziehungsweise wo wir sogar ein magisches Gottesbild haben. Und ich möchte euch einladen, das zu erkennen und natürlich im besten Falle dieses Verhalten abzulegen und zu einem gesunden Glauben zu kommen an einen lebendigen und persönlichen Gott, nicht aber an einen magischen Gott. Um da tiefer einzusteigen, müssen wir natürlich erstmal klären, was verstehen wir überhaupt unter Magie? Und da will ich auch gleich deutlich machen, dass es mir nicht um die sogenannte weiße oder schwarze Magie geht. Also es geht mir nicht um das Befragen von Horoskopen oder Wahrsagern, die vor einer Kugel sitzen oder Karten legen oder die Toten befragen. Wir werden am Ende der Predigt merken, es hat am Ende doch ein bisschen was damit zu tun. Aber ich möchte nicht so tief einsteigen. Ich denke, das ist uns relativ klar, dass Gott diese Art von Magie nicht will, weil wir da in eine ganz ungesunde Abhängigkeit hineinkommen. Es ist ein Werkzeug des Teufels und das ist einfach, es tut uns nicht gut. Gott will nicht, dass wir andere Dinge, andere Mächte an seine Stelle setzen. Gott möchte einzigartig bleiben. Er möchte, dass wir ihn befragen und dass wir uns an ihn wenden, dass wir auf ihn hören. Die Magie, von der ich heute sprechen will, ist eine etwas allgemeiner verstandene Magie und zwar so, wie sie uns auch im Duden erklärt wird. Da heißt es, Magie oder Zauberei ist eine Kunst oder auch eine geheime Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht. Und ähnlich steht es auch bei Wikipedia. Magie geht von der Vorstellung aus, dass alles im Kosmos von einer transzendenten, also übernatürlichen, übersinnlichen Kraft durchdrungen ist und durch Magie auf diese Kraft Einfluss genommen werden kann. Das heißt, wenn Gott uns Magie verbietet, dann nicht, weil er Übernatürliches verbietet. Er selber ist ja in gewissem Sinne übernatürlich, sondern weil er das Übernatürliche, das Übersinnliche allein bei sich verortet wissen will. Weil er nämlich der Herr über alle Kräfte, Mächte und Gewalten ist, über die Sichtbaren und die Unsichtbaren. So schreibt es auch Paulus an die Kolosser im 2. Kapitel. Ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle. Er schreibt, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Horoskope, Wahrsagerei, da denken sich Menschen was aus. Aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er, also Gott, in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Im Grunde genommen hat Gott in jedem Menschen die Veranlagung gelegt, an etwas Übernatürliches bzw. unsichtbare Mächte zu glauben. Aber er will, dass wir uns allein an ihn wenden und ihm vertrauen, weil er eben der Herr und Schöpfer aller dieser Mächte ist. Und nicht nur das. Er will auch, dass wir in einer gesunden Beziehung mit ihm leben, und zwar auf Augenhöhe. Also Er möchte, dass wir erwachsen und mündig werden in unserer Beziehung zu ihm. Wir vergleichen ja oft die Beziehung zwischen Gott und uns als Vater oder Mutter und Kind. Und auch Eltern wollen, dass ihr Kind irgendwann unabhängig, selbstständig erwachsen wird. Aber natürlich in Verbindung, im Vertrauen zu den Eltern. Und genauso ist das auch mit uns im Glaubensleben. So wie du dich vom Kind zum Jugendlichen und zum Erwachsenen als Mensch, als Körper, als Persönlichkeit entwickelst, genauso ist auch der Glaube eine Entwicklung. Wir haben am Anfang einen kindlichen Glauben, der noch sehr magisch ist. Und der entwickelt sich zu einem vertrauensvollen, erwachsenen, mündigen Glauben. Und jetzt ist der Punkt, dass viele von uns auch als erwachsene Menschen dazu tendieren, in ihrem Glaubensleben kindliche Züge festzuhalten, anstatt sie abzulegen und erwachsen zu werden. Und vielleicht ist die Predigt genau für dich, vielleicht zu Hause, ich weiß es nicht, der du das Gefühl hast, Gott antwortet nicht auf deine Gebete. Du bekommst das Zeichen nicht, das du möchtest. Ich möchte dir heute sagen, sei nicht enttäuscht von Gott und hab nicht das Gefühl, dass du ihm egal seist oder dass er dich nicht hört. Es könnte das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht erhört Gott deine Bitten nicht, weil sie einem magischen Denken, einem magischen Glauben verhaftet sind. Und Gott möchte dich aus dieser falschen Vorstellung von sich heraus erretten. Was genau meine ich? Ich meine, dass auch wir erwachsene Christen hin und wieder dazu tendieren, genau diese Magie zu betreiben, von der Duden spricht. Da stand ja, Magie ist eine Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar, also zu Nutzen macht. Und genau das geschieht, wenn wir biblische Worte oder Situationen so deuten und interpretieren, wie es unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Insbesondere dann, wenn es uns selbst aus der Verantwortung nimmt, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. Ich will uns mal ein Beispiel nennen. Das ist ein ausgedachtes Beispiel, aber ich hoffe, dass es ein bisschen deutlich wird, was ich meine. Da ist eine junge Frau, die sich in einen Mann verliebt hat und die nun glaubt und hofft, dass das der Partner fürs Leben ist. Sie treffen sich immer wieder, sie fängt an, Gesten und Worte dieses Mannes als Zuneigung zu interpretieren und beginnt, alles, was sie liest und was sie sieht, in diese Richtung hin zu deuten. Zum Beispiel, sie betet für diesen Mann und auf einmal klingelt das Telefon und er ist dran. Das kann doch kein Zufall sein. Ein anderes Mal unterhält sie sich mit ihm und er zitiert genau den Bibelvers, den sie am Morgen noch gelesen hatte. Ist das nicht ein Zeichen? Der Punkt ist, dass bei dieser ganzen Geschichte weder Gott der Auslöser ist, noch der andere Mann, sondern allein die Gefühle der Frau. Also das eigene Wunschdenken, dem dann die Worte und die Gesten und Situationen untergeordnet werden, beziehungsweise in deren Licht das Erlebte interpretiert wird. Und hier geschieht genau das Magische. Hier wird sich eine übernatürliche Kraft, nämlich Fügung, Schicksal, zu Nutzen gemacht. Gott oder das Schicksal wird der Dienstherr der eigenen Wünsche und Emotionen. Würde diese Frau ihren magischen Glauben ablegen und sich über ihre Gefühle klar werden, könnte sie das Gespräch mit dem Mann suchen? Entweder sie hat Glück und ihre Gefühle werden erwidert, oder aber sie muss eine Enttäuschung verkraften, weil ihre Gefühle nicht in dem Maß erwidert werden, wie sie es sich wünscht. Aber das Gespräch zu suchen, das wäre ein eigenverantwortliches Handeln. Und eigenverantwortlich wäre auch dann, Gott zu bitten, dieses Gespräch zu lenken und zu leiten, Mut zu schenken, die Gefühle offen zu legen, sich verletzbar zu machen. Und vielleicht auch um Kraft zu bitten, eine eventuelle Enttäuschung anzunehmen. So sollen wir mit Gott leben, aber nicht unsere Wünsche sozusagen als Antrieb nehmen, um alles in diesem Licht zu deuten. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, da bin ich mir relativ sicher, dass das fast jeder von uns kennt, also zumindest die schon Auto fahren können, die Suche nach dem Parkplatz. Wer von uns hat nicht schon mal gebetet, lieber Gott, bitte hilf mir, einen Parkplatz zu finden? Und wenn man ihn dann findet, jubelt man und denkt, oh, Gott hat mein Gebet erhört. Aber das, was eigentlich stattfindet, ist, dass wir versuchen, Gott oder das Schicksal zu beeinflussen zu unseren Gunsten. Das passiert vor allen Dingen Menschen, die sehr viel mit Gott reden und die immer in dem Bewusstsein seiner Nähe und Gegenwart leben. Und das ist auch was Gutes, das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, Gott möchte ja, dass wir immer in dem Bewusstsein leben, dass er da ist. Es ist dann aber sowas auch wie eine Macht der Gewohnheit. Alles, was uns passiert, wird dann auf einmal zum Gebet. Und da liegt eben auch diese kleine Gefahr drin, dass wir anfangen, uns mehr um uns selbst zu drehen und Gott dienstbar zu machen für uns selbst. Ich will heute nur auf die Gefahr aufmerksam machen, wenn wir anfangen, Gott zu benutzen, anstatt uns ihm unterzuordnen. Einen Parkplatz zu finden, hängt nämlich auch davon ab, ob ich rechtzeitig losfahre, ob ich gewillt bin, auch weiter weg zu parken und ein Stück zu laufen und ob ich mir vielleicht sogar vorher Gedanken darüber mache, wie die Parksituation vor Ort ist, ob es ein Parkhaus gibt, was auch immer. Im Grunde genommen wäre es aufrichtiger, wenn man unterwegs ist, zu sagen, hoffentlich finde ich noch einen Parkplatz. Klar hat man die Hoffnung. Und sich dann zu freuen, wenn man noch einen gefunden hat oder sich dann auch zu ärgern, wenn man keinen gefunden hat und man lange suchen muss. Und wenn man sich dann ärgert, dann muss man daraus eine Konsequenz ziehen und sagen, okay, das nächste Mal fahre ich früher los oder mache mir vorher Gedanken. Aber Gott zu bitten, einen Parkplatz zu finden, ist in den allermeisten Fällen ein magisches Gottesverständnis und eine Flucht aus der eigenen Verantwortung. Warum sage ich in den allermeisten Fällen? Weil es natürlich schon Fälle gibt, wo du deine Verantwortung wahrgenommen hast, du bist früh genug losgefahren, hast dir Gedanken gemacht und so weiter, aber dann ist vielleicht das Parkhaus gesperrt oder du bist in einem Stau gelandet. Also alles Dinge, die nicht in deiner Verantwortung liegen. Und natürlich darfst du Gott darum bitten, einen Parkplatz zu finden, dass er dich lenkt und leitet, denn er sieht ja alle Dinge und sieht vielleicht auch, wo noch Platz ist. Aber versteht ihr den Unterschied, ob ich generell einfach Gott immer dienstbar mache für meine Wünsche und für meine Bequemlichkeit und vielleicht sogar auch Verantwortungslosigkeit oder ob ich in einer erwachsenen, aufrichtigen, mündigen Beziehung mit Gott lebe, meine Verantwortung wahrnehme und wenn ich in Not gerate, natürlich darf ich Gott um Hilfe bitten, gar keine Frage. Wir haben es vorhin so schön in dem Psalm gehört, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du sollst mich preisen. Aber ganz ehrlich, ist jedes Mal, wenn du einen Parkplatz suchst, ist das die Not, von der Gott spricht? Und heute sind viele Konfis hier, da freue ich mich besonders drüber. Denn ich habe auch ein Beispiel für euch. Und ich sage das nicht, um euch zu entmutigen, sondern weil wir Pfarrer und ja, wir wünschen uns natürlich, dass ihr auch im Glauben wächst. Und so ein magisches Gottesverständnis ist zum Beispiel auch die Bitte um eine gute Note in einer Arbeit. Am nächsten Tag ist Mathearbeit und man betet zu Gott, oh lieber Gott, bitte lass mich eine gute Note schreiben. Oder bevor die Arbeit zurückgegeben wird, lieber Gott, bitte lass mich nicht eine 4 oder eine 5, sondern eine 3 haben. Das ist ein magisches Gottesverständnis, wo man sich selbst auch aus der Verantwortung nimmt. Denn Fakt ist, wenn du nicht lernst, wird Gott nicht die guten Noten vom Himmel regnen lassen. Das ist ganz klar. Aber wie du bitten kannst, wäre zum Beispiel, wenn du in einem Fach dich nicht gut auskennst, wenn du die Dinge nicht verstehst und du hast vielleicht Angst, es zu offenbaren, jemanden um Hilfe zu bitten, dann bitte Gott dir dabei zu helfen, dazu zu stehen, dass du ein bestimmtes Fach nicht kapierst und dass du da Hilfe brauchst und dir die Hilfe suchst. Oder wenn du in der Arbeit oft einen Blackout hast und dich an die Dinge nicht mehr erinnerst, bitte Gott darum, dir zu helfen, dich zu konzentrieren. Das sind alles Gebete, die dich erwachsen machen im Glauben, aber einfach die eigene Verantwortung abzulegen und zu sagen, Gott schenkt mir einfach eine gute Note und ich spiele derweil ich zocke im Handy. Ich denke nicht, dass Gott das segnen wird und dass Gott diese Art von Gebeten erhört. Da steckt auch ein magisches Gottesbild dahinter und in gewisser Weise ist es normal. Deshalb möchte ich euch auch sagen, es ist okay, wenn man so gebetet hat. Aber Gott möchte, dass du in einen erwachsenen Glauben hineinkommst. Er möchte auf Augenhöhe mit dir sprechen. Das ist ein kindliches Beten und Denken, was ihr jetzt mit der Zeit langsam ablegen könnt. Ich weiß auch, dass die Grenze zwischen magischem Denken und einem gottesfürchtigen Glauben, der eben Gott um Hilfe bittet in einer Situation der Not, manchmal sehr nah beieinander liegen. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, euch heute unsicher zu machen, wie oder wann ihr zu Gott betet. Aber ich spüre den Auftrag in mir, dass Gott dir heute sagen will, dass es diese Gefahr gibt und dass du dir dieser Gefahr bewusst sein solltest und dass er sich wünscht, dass du deine Verantwortung wahrnimmst im Vertrauen auf ihn. Er wünscht sich eigenständige Kreaturen. Warum? Weil wir sein Ebenbild sind. Weil wir sein Wesen widerspiegeln. Bitte Gott darum, deinen eigenen Glauben in der richtigen Weise zu reflektieren und dir vielleicht auch die Situationen und Verhaltensweisen zu zeigen, wo du dich elegant aus der Verantwortung ziehst und wo du versuchst, Gott dir und deinen Wünschen dienstbar zu machen. Wenn ich also am Anfang gefragt habe, wie viel Magie verträgt der Glaube, dann lautet eine Antwort, der Glaube verträgt so viel Magie, wie er Gott alles zutraut und sich selbst nicht aus der Verantwortung zieht. Im Duden steht nämlich noch eine andere Bedeutung, dass Magie einfach diese faszinierende und geheimnisvoll wirkende Kraft ist. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach dieser geheimnisvollen Kraft sehr vielen, wenn nicht sogar allen Menschen innewohnt. Ich denke, es gibt auch Menschen, wo diese Kraft zerstört wurde oder diese Sehnsucht nach dieser Kraft. Und diese Sehnsucht nach dieser geheimnisvollen Kraft ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist eine Grundkompetenz des Menschen, weil das ja letzten Endes bedeutet, man kann staunen, man kann sich wundern, begeistern lassen, inspirieren lassen, ja letzten Endes auch zu glauben. Alle religiösen und gläubigen Menschen wollen letzten Endes ihr Leben im Lichte dieser Magie, also im Lichte dieser übersinnlichen, übernatürlichen Kraft deuten und interpretieren und verstehen. Das Einzige, was dabei wichtig zu bedenken ist, ist, inwieweit lasse ich mich bei der Deutung und Interpretation von eigenen Wünschen und Begierden treiben und versuche Gott bzw. diese übernatürliche Kraft mir dienstbar zu machen? Oder, und das wäre das, was ich euch heute anbieten möchte, inwieweit lasse ich Gott Gott sein und akzeptiere eben auch mal ein Nichtverstehen, ein Nichtdeuten-Können, Misserfolge, Enttäuschungen, wenn Gott nicht antwortet? Übernehme ich auch Verantwortung, ohne den Glauben gänzlich über Bord zu werfen? Meine zweite Antwort wäre deshalb, der Glaube verträgt so viel Magie, also geheimnisvolle Kraft, so möchte ich das jetzt verstanden wissen, wie sie Gott, den Schöpfer, ehrt. Wenn ich zum Beispiel über einen Sonnenuntergang staune und dankbar bin, und da kann man auch von der Magie des Augenblicks sprechen, oder wenn ich dankbar bin, dass Gott mich aus einer schwierigen Situation befreit hat oder dass er Dinge auf wunderbare Weise gefügt hat, dann darf ich natürlich Gott dafür danken und dann ist das dem Glauben förderlich und nicht hinderlich. Wenn ich aber in großen Entscheidungen wie zum Beispiel Partnerwahl, Wohnort, Beruf nur auf Zufälle und Fügungen achte, ohne selbst auch mal Argumente abzuwägen, dann ziehe ich mich selbst aus der Verantwortung. Darum ist es wichtig, immer mal wieder die eigene Motivation zu prüfen hinter unseren Gebeten, beziehungsweise auch den ursprünglichen Antrieb für vielleicht einen magischen Glauben in unserem Leben zu klären. In der Bibel gibt es ja viele Beispiele, wo man denken könnte, das ist magisch, ne? Da passieren Wunder und Zeichen, aber die sind immer in Bezug zu Gott. Es ist Gott, der handelt und oft ist auch Gott der Antrieb, der Auslöser. Ich denke zum Beispiel an einen Beispiel, wo Gideon in den Kampf ziehen soll, und zwar nicht, weil er das will, sondern weil Gott ihn beauftragt. Und Gideon hat, wie vielleicht wir alle haben würden, Angst. Er fühlt sich hilflos, er hat das Gefühl, oh, wenn ich das nicht schaffe und ich bin da nicht gut genug. Und er braucht eine Bestätigung von Gott. Und er bittet Gott um diese Bestätigung durch ein magisches, so nenne ich das jetzt mal, Zeichen. Er legt ein Vlies aus, also einen Stoff, und er sagt, über die Nacht soll der Stoff trocken bleiben und drumherum soll es nass feucht sein. Und es war dann so. Und dann bittet er Gott nochmal und nochmal. Dann andersrum, ne, dass das Vlies feucht sein soll und drumherum trocken. Und Gott beantwortet jedes dieser Gebete. Aber da geht es nicht darum, dass Gideon eine eigene Idee hat, einen eigenen Wunsch, zum Beispiel er möchte irgendwas Tolles erreichen, sondern Gott hat ihn beauftragt. Und Gideon bittet im Grunde jetzt nur noch um eine Bestätigung oder Ermutigung. Das ist eine Beziehung, ein Gebet, was sich Gott unterordnet, was Gott Gott sein lässt. Das ist also absolut gerechtfertigt. Im 12-Schritte-Programm, und ich komme langsam zum Ende, der anonymen Alkoholiker, aber heute gibt es ganz viele verschiedene Selbsthilfegruppen, die sich diese 12 Schritte zu eigen gemacht haben und vielleicht auch noch andere Schritte dazu nehmen. Da gibt es auch einen Punkt, den magischen Glauben bzw. das magische Denken betreffend. Denn letzten Endes ist die Ursache vieler Süchte, dass man vor der eigenen Verantwortung flieht und man hofft, dass das eigene Problem irgendwie von außen gelöst wird. Man spielt Lotto und hofft, den großen Gewinn zu machen und damit alle Schulden bezahlen zu können. Und vielleicht bittet man sogar Gott darum, dass man im Lotto gewinnt. Aber man verlagert die eigene Verantwortung nach außen und will sich Gott oder das Schicksal dienstbar machen. Darum ist eine Ursache für viele Süchte auch ein magischer Glaube. Irgendjemand sonst muss mich retten. Aber du selbst musst erst mal erkennen, dass du tief im Schlamm gelandet bist. Ich denke, wir dürfen Gott bitten, zum Beispiel, dass wir unsere Süchte überwinden und dass er uns eben hilft, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube, ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre, die eigene Schuld zu bekennen, zuzugeben, ich kann mir nicht mehr selber helfen, ich brauche Hilfe und ich bin bereit, die Schritte zu tun, die ich dafür tun muss, zum Beispiel eine Therapie zu machen oder was auch immer. Schuld bekennen ist im Grunde genommen der erste Schritt in ein eigenverantwortliches Leben mit Gott, in eine eigenverantwortliche Beziehung mit Gott, weil man anerkennt, ich hätte Verantwortung gehabt und habe sie nicht wahrgenommen oder ich habe sie missbraucht. Dieser Unterpunkt im 12-Schritte-Programm lautet, ich lasse mein magisches Denken los und übernehme Verantwortung für mein Leben. Man nennt es auch Affirmation, weil es im Ich geschrieben ist. Du nimmst dir etwas vor. Ich lasse mein magisches Denken los und übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich glaube, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du das zu deinem Vorhaben machst, dann wirst du frei werden von dem magischen Denken und ich glaube, dass Gott solch eine Entscheidung segnet. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum wir nicht nur kein magisches Gottesbild vertreten sollen, sondern warum wir generell keine Horoskope, Magier, Wahrsager oder Tote befragen sollen. Weil jede dieser Handlungen nämlich eine verstärkte, ein ausgeprägtes magisches Denken, ein magischer Glaube ist. Wir erhoffen unsere Hilfe auf magische Weise von außen. Mein Horoskop soll mir sagen, wie mein Leben wird, ob ich in der Liebe erfolgreich sein werde, im Beruf und so weiter. Wir verlagern unsere eigene Verantwortung nach außen, anstatt selber etwas zu tun, nämlich das, was wir tun können, und gleichzeitig auch Gott zu vertrauen, dass er bei uns ist und uns auf einem guten Weg führt. Gerade Jugendliche, weil sie eben noch so dem magischen Glauben verhaftet sind und noch so in der Entwicklung sind, gerade Jugendliche sind sehr verführbar, was diese magischen Kräfte angeht, also Wahrsagerei, Karten legen, Flaschen drehen und so weiter. Eben weil man als Jugendlicher so an dieser Schwelle ist, eigenverantwortlich zu werden, selbstständig zu werden. Da hofft man irgendwie immer noch, das Glück kommt von außerhalb. Aber es liegt in dir und Gott ist in dir und Gott möchte mit dir gemeinsam auf dem Weg sein. Darum lautet meine letzte und dritte Antwort auf die Frage, wie viel Magie verträgt der Glaube? Der Glaube verträgt so viel Magie, also geheimnisvolle Kraft, wie Gott es zulässt. Denn Gott kann Wunder wirken und Zeichen und nicht so viel, wie wir es uns selber wünschen. Und hier möchte ich uns zum Schluss nochmal mit den Worten von Paulus ermutigen, die wir auch als Eingangsspruch gehört haben, jetzt aber in der Übersetzung der Hoffnung für alle, aus Kolosser 3. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Du sollst keine Angst haben oder dich selbst anklagen, wenn du erkannt hast, dass magischer Glaube in deinem Leben noch oder generell eine Rolle spielt, sondern du sollst wissen, dass Gott dich davon befreien will und dass er dir ein absolut neues Leben in Jesus Christus schenken will, in dem selbst verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus ist die Quelle. Wende dich an ihn, leb im Vertrauen auf ihn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.